Ja, wer von euch fährt auf Freaksdorf? Heiland. Wer von euch ist Mitarbeiter bei Freaksdorf? Eieiei. Wer von euch ist denn Mittwoch schon bei Freaksdorf? Ja, Mittwoch. Okay, das dünnt sich aus. Wer von euch, die zum Freaksdorf fahren, Mitarbeiter sind, Mittwoch schon da sind, geht denn zu dem Gottesdienst, bei dem ich predige? Ey, Moment, das geht doch gar nicht. Ich bin ja Mittwochabend dran und da sind doch die meisten, die jetzt aufgezeigt haben, noch gar nicht da. Ja, okay, das tut mir dann ein bisschen leid für euch, weil ich werde heute jetzt schon über das gleiche Thema predigen, wie ich dann am Freaksdorf Mittwoch darüber predige. Das heißt, ihr könnt euch dann vielleicht Freaksdorf den Abend frei nehmen oder ihr könnt auch jetzt schon mal rausgehen oder ihr müsst es einfach ertragen, dieselben Gedanken zweimal zu hören, was ja auch keine Katastrophe ist. Ich höre ja auch manchmal Predigten sogar 10 oder 12 Mal. Natürlich alles meine eigenen. Es gibt einfach nichts Besseres auf dem Markt, ne? Warum soll ich was anderes hören? Ich kann einfach mal eine demütige Aussage machen. Ja. Das ist dieses Jahr für mich sehr ungewöhnlich. Normalerweise habe ich so eine Herangehensweise. Ich bereite mich niemals auf Predigten vor, die ich woanders halte, um halt einfach Gott auch mehr Gelegenheit zu geben, zu reden, ohne sich jetzt an Konzepte halten zu müssen. Aber dieses Jahr hatte ich doch tatsächlich beim Freaksdorf den Eindruck, dass ich mich gründlicher darauf vorbereiten sollte und sogar irgendwie schon die Predigt hier schon mal vorhalten soll. Also es wird wahrscheinlich anders sein als dann das Original. Aber hatte wirklich so das Gefühl, dass es gut wäre, das zu machen. Mir ist damit was Interessantes passiert. Und zwar habe ich vor ein paar Tagen mit Cookie telefoniert. Christian Reschke, den kennt der ein oder andere von euch. Der hat einen Großteil der Lieder geschrieben, die wir hier singen und war ja auch schon mal hier. Ich glaube nie mit seiner Band, aber hat schon mal alleine Lobpreis gemacht, so beim Betungsseminare. Und wir haben so telefoniert, ging auch so ein paar geistliche Sachen. Und er sagte, Storch, ich habe so eine Prophetie für dich, für die Freaksdorf-Predigt. Und zwar hat er gesehen, wie ich da vor so einem Waffenschrank stehe und der voller Schwerter war und wie ich mir so ein Schwert nach dem anderen angeguckt habe und überlegt habe, welches packe ich aus und benutze das. Und am Ende bin ich irgendwie zu einem ganz großen, breiten, recht alten Schwert gekommen, das auch schon etwas eingestaubt war und habe das dann halt rausgenommen und auf Hochglanz poliert und habe dann damit, also das war dann die Waffe, mit der ich da in den Krieg gezogen bin. Und ich fand, dass das ganz hervorragend gepasst hat. Also ich habe mich sehr gefreut irgendwie über das Wort, weil ich schon irgendwie ein paar Tage vorher angefangen hatte, mich darauf vorzubereiten und so das Gefühl hatte, dass Jesus sagte, ich soll über ein Thema predigen, das ich schon früher sehr oft behakt habe, aber jetzt so in den letzten, ich weiß auch nicht, 1 Jahr, 2 Jahre oder sowas überhaupt nicht mehr so richtig drüber gesprochen habe. Und von daher war das für mich eine totale Bestätigung, so das alte Schwert wieder rausholen, die alte Botschaft wieder predigen, die früher eine meiner Hauptbotschaften gewesen ist und ich dann doch ein bisschen vernachlässigt habe. Also bin ich gerade noch dabei, mein Schwert zu putzen und zu polieren. Aus dem Schrank geholt habe ich es schon und jetzt wird Zeit, dass da etwas Blut dran kommt. Da... Denn man hat Schwerter ja nicht nur zur Dekoration oder um sich damit zu rasieren, sondern der Zweck des Ganzen ist ja eigentlich, dass man so den ein oder anderen Dämonen damit in Stücke haut und, na, wie sagt mein Freund Bill Johnson immer, es ist eine absolute Tragödie, wie viele Christen jeden Abend ins Bett gehen, ohne Blut an ihren Schwertern zu haben. Das Motto ist, Hand aufs Herz. Das Motto des ganzen Freaksdorfs und auch halt das Motto aller Predigten, die da gehalten werden. Und mir passt das Thema gut. Herz ist etwas sehr Wichtiges in der Bibel. Sprüche 4 in den 20ern heißt es, mehr als alles andere bewahre dein Herz, denn von ihm geht die Quelle des Lebens aus. Und so ist klar, dass das Herz nicht dieser faustgroße Muskel ist, den man in seiner linken Brustseite hat, sondern Herz ist etwas anderes, würde man jetzt wahrscheinlich mehr ins Gehirn verlegen. Also Herz hat etwas damit zu tun, wie man denkt, hat etwas damit zu tun, wie man fühlt, macht so die Mitte des Menschen aus und von diesem Herz geht die Quelle des Lebens aus. Das heißt also, wenn man über Herz redet, dann redet man nicht nur über sein Inneres, sondern dann redet man im Grunde genommen über sein ganzes Leben. Und ich glaube, dass es eigentlich jedem klar ist, dass wie dein Herz ist, wie dein Inneres funktioniert, so wird dein ganzes Leben sein. Wenn dein Herz ein krankes Ding ist, dem es immer schlecht geht und du nur negative Einstellungen hast und negative Ansichten über die Welt, dann wirst du das in allem bestätigt sehen, was du erlebst. Dann wirst du jemand sein, der, egal wo er hinkommt, immer schlechte Erfahrungen macht, sich immer darin bestätigt fühlt, dass alles nur den Bach runtergeht und egal wie viel Positives in deinem Leben passiert, du wirst keine Möglichkeit haben, es zu genießen, weil du eine schlechte Einstellung hast. Und umgekehrt gibt es so Leute, die ich immer zutiefst bewundere, die eine so positive Einstellung im Leben haben, dass denen passieren kann, was will, die sind immer glücklich. Und da kann echt die größten Katastrophen passieren, irgendwie Autos, die kaputt gehen, Gliedmaßen, die abfallen, nicht so oft, aber soll ja auch vorkommen. Und weil es sonst halt noch ein Katastrophen gibt, ihr wisst ja, was Katastrophen sind. Und es ist ganz egal, was ihnen passiert, sie sind immer positiv, sind immer gut gelaunt und wir können immer noch den Herrn anbeten und es geht ihnen immer gut. Und das große Ding für mich in meinem Leben ist, wenn es heißt, wie mehr als alles andere bewahre dein Herz, dann will ich darauf achten, dass mein Herz vor Gott im Reinen ist und dann will ich darauf achten, dass in meinem Herzen gute Sachen wohnen. Dann möchte ich darauf achten, dass ich nicht jemand bin, der immer auf der Negativseite ist, sondern möchte ich lieber jemand sein, für der Gottes Wahrheit glaubt und über sich annimmt. Und dann möchte ich jemand sein, für der ein gutes, glückliches Herz hat, weil ich weiß, dass daraus die Quelle des Lebens kommt und dass alles, was in meinem Leben ausmacht, irgendetwas damit zu tun hat, wie ich innerlich denke und fühle. Und nun heißt es ja nicht nur Herz, sondern es heißt Hand aufs Herz. Und Hand aufs Herz kennt eigentlich, glaube ich, jeder. Das hat was mit Ehrlichkeit zu tun. Ich habe das sicherheitshalber mal nachgeschlagen und habe was ganz Faszinierendes festgestellt. Nämlich Hand aufs Herz ist eigentlich eine weibliche Redensart. Und zwar war das so, dass früher, wenn geschworen wurde, dann legten Frauen und Geistliche ihre Hand aufs Herz und haben dann gesagt, so ja, ich schwöre die Wahrheit zu sagen und nichts als die Wahrheit, so wahr mir Gott helfe, Amen. Und freie Männer, ich weiß noch nicht genau, was das ist, aber halt Männer, die haben nicht bei ihrem Herzen geschworen, sondern die haben bei ihrem, was? Nein, die haben nicht bei ihrem Schwert geschworen. Die haben auch nicht bei ihrem Nöten geschworen, wobei das ja vielleicht auch naheliegend wäre. Also eigentlich total abgefahren. Männer haben bei ihrem Bart geschworen. Also das heißt, wenn ich mich hier so umgucke, ich glaube, ihr hättet alle ganz schlechte Karten damals gehabt vor Gericht. Ihr hättet überhaupt nicht schwören können, ihr ganz glatt rasierten Leute. Und was ich nicht verstehe und wo ich auch mich so ein bisschen beleidigt fühle, ist, wo ist dieser Zusammenhang zwischen Frauen und Priestern und Geistlichen? Also das verstehe ich ja gar nicht. Das hieß ja, dass ich tatsächlich dann früher vor Gericht irgendwie eher als Frau gegolten hätte als Mann. Und das tut mir schon so ein bisschen weh. Nichts gegen Frauen, aber ich bin halt einfach keine, hätte ich so gedacht. Und Hand aufs Herz heißt also, ehrlich zu sein mit dem, was in deinem Herzen ist, auf deinem Herzen ist und was dein Herz ausmacht. Und jetzt gibt's da eine ganz interessante Sache, nämlich man kann sein Herz extrem unterschiedlich beschreiben oder wahrnehmen. Jeremia schreibt, Jeremia 17, Vers 9, trügerisch ist das Herz mehr als alles und unheilbar krank ist es. Also Jeremia macht eine voll negative Aussage und sagt, tut mir leid, Freunde, aber unser Herz ist unheilbar krank. Es ist ein trügerisches Ding. Es ist ein total kaputtes Etwas. Und ich glaube, wenn wir ehrlich mit uns sind, dann werden wir feststellen, so ganz daneben gelegen hat dieser Freund Jeremia nicht. So manchmal ist es so, wenn ich in mein Leben gucke, dass ich echt entsetzt bin darüber, was alles in meinem Herzen drin ist. Und was ich für Gedanken vorfinde, was ich für Einstellungen davor finde, was ich für Gefühle vorfinde, auch nach 15 Jahren wie mit Jesus, denke ich wirklich manches Mal, hey, das kann doch gar nicht sein, wie dass ich auf eine Reaktion so reagiere, wie ich das gerade mache. Hey, das kann doch nicht sein, dass ich solche Gedanken in mir habe. Und es passiert immer wieder, dass ich total enttäuscht von mir selber bin und sage, ja, wenn ich völlig ehrlich bin, dann muss ich eigentlich sagen, Jeremia 17, Vers 9 ist richtig. Herz ist ein krankes Ding, ist eine Sache, dem es nicht gut geht und ist absolut trügerisch. Ich kann mich da nicht drauf verlassen. Selbst wenn es jetzt gerade gute Emotionen hervorbringt und gute Gedanken, kann es doch sein, wie das nächste Woche schon wieder ganz anders aussieht. Es ist einfach eine trügerische Sache. Aber damit bleibt die Bibel ja nicht stehen. sondern dann kommt irgendwann Hesekiel und gibt eine ganz andere Prophetie. Und er sagt irgendwie, dass irgendwann es passieren wird, dass Gott uns ein neues Herz geben wird. Und dass das alte steinerne Herz aus unserer Brust verschwinden wird und dass stattdessen ein fleischernes, neues, fühlendes Herz kommen wird. Und wir wissen das und hoffe, dass das jeder von uns auch wirklich so glaubt, dass es passiert ist, als Jesus gekommen ist und dass es wirklich der Fall ist, dass jeder von uns, der ihn annimmt, dass es da passiert, dass wir ein neues Herz bekommen. Dass Gott ein Werk in uns tut, das total tief ist. Das nicht etwas Oberflächliches ist, sondern das bis an die tiefste Wurzel unseres Menschseins heranreicht und uns komplett verändert. Und so heißt es dann im 2. Korintherbrief, wenn jemand in Christus Jesus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und es ist etwas völlig Neues geworden. Und im Grunde genommen kann dann keiner mehr sagen, dass dieses Jeremia 17, Vers 9 völlig für ihn stimmt. Im Grunde genommen, wenn ich in Christus bin und wenn er mich verändert hat, kann ich nicht mehr sagen, mein Herz ist nur schlecht. Sondern jetzt gelten auf einmal ganz andere Sachen für mich. Und wenn ich dann im Neuen Testament lese, bin ich eigentlich total fasziniert von dem, was Gott über mein Herz sagt, was er über mein Leben sagt und was er über mich selber aussagt. Und dann lese ich eben so Sachen wie, dass ich seinen Geist habe und mehr als ein Überwinder bin dann drin. Und ich sehe irgendwie, dass ich die Gerechtigkeit bin, die vor Gott gilt, weil Gott den, der von keiner Sünde gewusst hat, für mich zur Sünde gemacht hat, damit ich diese Gerechtigkeit in ihm werde. Und da ließen sich jetzt ganz viele Bibelstellen anführen, die genau das aussagen, nämlich, dass Gott ein super tiefes Werk in mir gemacht hat und dass ich nicht mehr derselbe bin und auch nicht mehr derselbe sein kann. Und im Grunde genommen müsste es jetzt heißen, wenn ich sage, Hand aufs Herz, ehrlich sagen, was mein Herz ist, dann müsste ich eigentlich sagen, es ist gut. Es ist rein geworden, es ist etwas, was vor Gott bestehen kann. Es ist ein geliebtes Herz, es ist ein geliebter Storch und Gott hat super viel Positives in meinem Leben gemacht. Und es ist so das Thema, über das ich früher echt sehr, sehr viel gepredigt habe, nämlich wenn Gott in unser Leben kommt, dann passiert immer etwas, was uns in eine ganz schwierige, lebensmäßige, völlig existenzielle Spannung versetzt. Nämlich ich bin sicher, dass Gott mir zu jedem von uns etwas sagen wird, wo wir nicht sofort das annehmen können und wo es uns schwerfällt zu sagen, das, was Gott da spricht, das ist wirklich wahr. Und das kann total unterschiedlich sein, je nachdem, was in deinem Herzen gerade dominant ist. Dann gibt es Leute, die, wenn sie in ihr Herz gucken, wissen, sie sind völlig davon überzeugt, dass keiner sie lieb haben kann. Und dann kommt auf einmal dieser Gott und sagt, doch, ich hab dich lieb. Alles völlig anders. Total geänderte Voraussetzungen jetzt. Das, was ich sage, das zählt wirklich. Und ich liebe dich, ganz egal, was in deinem Herzen ist. Und dann steht man da und fragt sich, ja, was ist denn jetzt wahr? Wenn ich jetzt die Hand aufs Herz lege, dann kann ich entweder sagen, ich bin nicht geliebt, denn das ist voll in meinen Gefühlen und das ist total in meinen Gedanken drin. Oder aber ich lege meine Hand auf das neue Herz und sage, ja, ich bin geliebt, weil Gott mich liebt und weil Gott mich geschaffen hat und weil Gott einfach mich gut findet. Und es ist keine einfache Sache, mit so einer Spannung umzugehen. Und wenn dir das Liebesbeispiel jetzt nicht gepasst hat, dann nimm irgendetwas anderes. Ich bin sicher, dass jeder von uns das kennt, dass Gottes Wort dich in eine völlige Spannung hineinversetzt. Und die große Frage ist ja jetzt eigentlich, wie geht man denn mit so einer Spannung um? Und dann gibt es die einen Leute, die sagen, ich kann nicht glauben, was Gottes Wort mir sagt. Für mich ist das Bestimmende das, was ich fühle und das, was ich denke. Und das ist ja auch ist ein bisschen auch legitim und ich kann das auch nachvollziehen. Und solche Leute, die das sagen, die werden, obwohl sie Christ sind, wahrscheinlich ein Leben führen, das nicht besonders von Gott geprägt ist und wo die alten Prägungen, die sie mitgebracht haben, stärker sind als alles, was Gott reinredet. Und dann wird es sein, egal wie viel du Bibel liest und egal wie viel Prophetien du kriegst, du wirst immer für diesen Reflex haben, dass du es nicht glaubst und dass du in die Gegenrichtung gehst. Und wenn dich jemand fragt, wie geht's dir jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wirst du wahrscheinlich sagen, mir geht's total schlecht. Ich habe zwar Christus, aber mir geht's immer noch irgendwie genauso wie vor 15 Jahren, als ich ihn angenommen habe. Mir geht's einfach immer noch schlecht und es ist einfach so, wie mein Leben läuft. Und auf der anderen Seite kann man auch mit so einer Spannung umgehen und kann sagen, ja, so das, was früher war, das interessiert mich jetzt überhaupt nicht mehr. Ich glaube nur noch das, was Gottes Wort über mich sagt. Und wenn du dann sagst, Hand aufs Herz, dann sagst du, ja, ich bin geliebt, ich bin gerechtfertigt, ich bin in himmlische Örter versetzt worden nach Epheser 1, mir geht's total gut, ich bin ausgerüstet mit allen guten Gaben und alle Segnungen in der himmlischen Welt gehören mir wiederum, Epheser 1 und diese ganzen Sachen. Und es kann passieren, dass man auch auf dieser Seite vom Pferd fällt, auch wenn es eigentlich gut und richtig ist. Und ich glaube, das, was im Grunde genommen das Beste wäre, mit so einer Spannung umzugehen, wäre, mal ganz ehrlich zu sagen, ich glaube, dass beides gilt. Ich glaube, dass ich immer noch jemand bin, der zutiefst braucht, dass Jesus ihm vergibt, der es zutiefst nötig hat, einen Erlöser zu haben, und ich bin gleichzeitig ein Überwinder. Und es ist nicht, dass das eine das andere ausschließt, sondern es ist, dass beides Wahrheiten sind, die stimmen, die gleichzeitig wahr sind, und dass wir uns keinen Gefallen damit tun, nur das eine zu glauben auf Kosten des anderen oder nur das andere zu glauben auf Kosten des einen, sondern dass es besser ist, beides sich als wahr anzunehmen und zu lernen, mit diesem inneren Konflikt zu leben und Gottes Perspektive darauf zu kriegen, dass wir wissen, beides kann gleichzeitig richtig sein. Und ich habe beides ausprobiert. Also beide Extreme. Es ist ja nicht so, dass ich als ausgewogener Mensch auf die Welt gekommen wäre. Es ist noch nicht mal so, dass ich jetzt schon sagen würde, ich bin wirklich ein ausgewogener Prediger oder ausgewogener Typ, sondern es ist eher so, dass ich versuche, dahin zu kommen und dass natürlich das Endziel ist, dass ich mich so weit verändere, wie Gott mich wirklich haben will. Und ich kenne also tatsächlich beide Extreme. Ich habe beides mir schon verschiedentlich durchgemacht, dass ich auf der einen Seite vom Pferd gefallen bin und auf der anderen Seite vom Pferd gefallen bin. Eine Geschichte, die ich früher ganz oft erzählt habe, und ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr sie schon, aber falls doch, ist mir das auch egal. Manche Sachen kann man ruhig mal mehrmals hören. Ich hatte vor Jahren irgendwie mal einen richtig schweren, dunklen Moment, wo es mir echt richtig, richtig schlecht gegangen ist. Und ich habe in meinem Arbeitszimmer gesessen und echt überlegt, ob ich aufhöre irgendwie mit Predigen und Pastor sein, und habe mich echt gefühlt wie der letzte Mensch. Und habe da voll verzweifelt gebetet und habe gesagt, Jesus, ey, schick mir doch deinen Heiligen Geist, erfülle mich doch mit deinem Geist. Und es kam eine total deutliche Antwort von Gott. Da kriege ich immer noch eine Gänsehaut, wenn ich heute daran denke. Nämlich Gott hat mir total deutlich gesagt und hat gesagt, Storch, du wirst niemals mehr Heiligen Geist haben als jetzt in diesem Moment. Und ich habe gedacht, au, das ist nicht gut. Und dann fiel mir aber eine Bibelstelle an aus dem Römerbrief, wo nämlich steht, wenn der Geist dessen, der Christus von den Toten auferweckt hat, in euch lebt, dann wird er zugleich auch eure sterblichen Leiber lebendig machen. Und auf einmal fällt mir auf, so, ja, stimmt, der Geist, der Christus aus den Toten auferweckt hat, der lebt in mir. Und es ist nicht ein Stück von diesem Geist, der in mir lebt, sondern es ist der ganze Geist, der in mir lebt. Und es ist egal, wie ich mich jetzt fühle, und es ist egal, ob ich gerade irgendwie die Gegenwart Gottes spüre und ob ich einen Engel neben mir habe oder was auch immer ist. Es ist da, ob ich merke oder nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, ich falle da jetzt nicht mehr drauf rein, auf meine komische depressive Anfechtung, und bin aufgestanden. Habe wahrscheinlich eine Weile in Sprachen gebetet, das mache ich dann normalerweise, laufe dann irgendwie mal durch unsere Wohnung, da kann man so gut vom Arbeitszimmer in den Flur, vom Flur ins Wohnzimmer, vom Wohnzimmer in den nächsten Flur und dann wieder ins Arbeitszimmer. Das ist dann irgendwie so ein Weg von 3 Metern oder so, ja, ein bisschen mehr. Also bin ich da die ganze Zeit im Kreis gelaufen und habe erstmal in Sprachen gebetet und Gott angebetet und ihm dafür gedankt, dass er tatsächlich in mir ist und sein ganzes Potenzial da ist und die ganze Frucht des Geistes da ist. Und dann habe ich, komisch, das ist so ein Wort, das kommt total oft, auch wenn ihr für mich betet, dann habe ich irgendwann wieder Nehemia 8, Vers 10 über mir ausgesprochen und gesagt, die Freude am Herrn ist meine Stärke und die Freude ist in mir. Und je mehr ich das gemacht habe, umso glücklicher bin ich geworden. Das war echt so, weiß ich auch nicht, Sonne geht wieder auf, mir ist wieder gut gegangen und nach einer Stunde oder weiß nicht, wie lange es gedauert hat, bin ich auch wieder im Wohnzimmer rumgehüpft und war total glücklich darüber, dass ich ein Kind Gottes bin und hatte diese totale Freude Gottes in meinem Herzen und es war wieder richtig gut. Und auf der anderen Seite kenne ich es auch, dass ich all das Gute angenommen habe, was Gott über mich sagt. Und ich habe Bibelstellen auswendig gelernt. Ich habe so kleine orange Karten, mit denen gehe ich manchmal spazieren und bete die immer durch und spreche die über mir aus und proklamiere die und nehme die im Glauben an und alles. Und obwohl ich das gemacht habe und wo es mir gut gegangen ist, habe ich doch gemerkt, irgendwie, dass es noch so Bereiche in mir gibt, die ganz schön unerlöst sind. Und ich habe vor 2 Jahren, muss das gewesen sein, im Oktober war ich in Speyer auf einer Konferenz, wo Bill Johnson gepredigt hat und es war total toll. Und ich habe den Heiligen Geist echt gespürt, wie fast noch nie vorher in meinem Leben. Und war ich total berührt und glücklich und alles. Und doch habe ich im Lobpreis gestanden und habe gemerkt, es gibt irgendwo in meinem Herzen einen Bereich, in dem war Gott noch nie. Und ich komme nicht darüber. Ich kriege es nicht hin, irgendwie Gott tatsächlich mit meinem ganzen Herzen anzubeten. Ich kriege es nicht hin, so in seine Gegenwart zu kommen, dass er mich wirklich komplett erfüllt, sondern es ist immer irgendwie noch so ein Bereich, den ich zurückhalte und ich weiß gar nicht, was das ist. Und ich habe mit vielen Leuten irgendwie für mich beten lassen und immer irgendwie, wenn ich prophetisch Leute gefunden habe, auch gesagt, hey, bete doch mal mit mir und sag doch mal irgendwie, was ist das denn? Und vielleicht gibt Gott dir ja ein Wort und wie komme ich denn irgendwie darüber weg? Und dann fing es irgendwann im Urlaub mal an, irgendwie, dass mir Sachen aus meiner Kindheit eingefallen sind. Keine besonders schlimmen Sachen, also ich glaube, es sind auch gar keine richtigen Katastrophen passiert in meiner Kindheit. Und trotzdem hatte ich irgendwie so ein Erinnerungsloch, wo ungefähr 10 Jahre reingepasst haben, laut meinem Seelsorger, wo ich keine Erinnerung dran habe, gar nichts irgendwie weiß. Und auf einmal kamen da wieder Sachen und ich hatte total das Gefühl, dass Jesus sagt, jetzt geh mal los und such dir mal einen Seelsorger. Und das habe ich dann gemacht und bin immer noch in Seelsorge und habe halt wie festgestellt, dass es ganz vieles irgendwie in meinem Leben gibt, wo ich nicht drüber weggekommen bin. Dass es einiges irgendwie an alten Verletzungen gibt, so alte Konflikte, irgendwelche Schwierigkeiten, irgendwelche Dinge, wo Jesus nicht angekommen ist bisher und wo ich keine Heilung erfahren habe und wo tatsächlich irgendwie Sachen schieflaufen, obwohl ich diese ganzen Bibelstellen auswendig kann und obwohl ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich Gottes Gerechtigkeit bin und dass diese Sachen, die Jesus über mich sagt, absolut wahr sind. Und ich glaube, dass das einfach so eine Falle ist oder mehr als ich glaube, dass ich weiß, dass das so eine Falle ist. Man kann irgendwie in diese Gottesrichtung gehen und dabei seine Seele total hinter sich lassen. Und ich war überrascht darüber und eigentlich auch entsetzt darüber, wie viel eigentlich in meinem Herzen drin ist, womit ich mich nie auseinandergesetzt habe. Und das war ja da die ganze Zeit, ob ich es gemerkt habe oder nicht. Und ich meine, dass es vernünftig ist, das Ganze so zu einer Synthese zu bringen, beides zusammenzufügen und sich sicher zu sein, dass Jesus uns liebt, aber gleichzeitig auch zu wissen, dass es noch Bereiche in uns geben kann, wo er Heilung bringen muss und wo man ehrlich sagen muss, ja, mir geht's nicht hundertprozentig gut damit, ganz egal, was Gottes Wort über mich sagt. Und das Ziel, jedenfalls für mich, ich hoffe, dass jetzt vielleicht der ein oder andere von euch auch sagen kann, das wäre auch mein Ziel. Das Ziel wäre, dass wir so erlöst sind, dass wir ganz ehrlich sagen können, alle diese Sachen, die Jesus sagt über uns, die treffen nicht nur theologisch und theoretisch zu, sondern die sind tatsächlich wahr. Und wenn so ein Paulus schreibt, Galater 2, Vers 20, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, dann ist das eine seiner letzten theologischen Aussagen. Der Galaterbrief ist ganz schön spät geschrieben. Und meine persönliche Überzeugung ist eigentlich, dass Paulus auch eine ganze Weile gebraucht hat, bis er dahin gekommen ist, dass er wirklich sagen kann, ja, jetzt lebe ich wirklich nicht mehr. Jetzt ist es tatsächlich so, dass diese ganzen alten Leidenschaften und Begierden ans Kreuz gebracht sind. Jetzt ist es tatsächlich so, dass ich Heilung habe über alles, was da früher gewesen ist. Und jetzt ist es tatsächlich so, ich lebe nicht mehr. Ich lebe nicht mehr mein eigenes Leben, sondern Christus tut es. Und das wäre mein absolutes Ziel, dahin zu kommen, dass dann wirklich ist so, Hand aufs Herz. Ich habe nichts mehr, was ich irgendjemandem vorwerfe. Ich lebe in völliger Vergebung. Hand aufs Herz, ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass Jesus mich liebt. Ganz egal, was ich mache. Und auch wenn ich jetzt morgen völlig in Sünde falle, weiß ich dennoch immer noch, er liebt mich und muss mir das nicht einreden, sondern ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass es stimmt. Und es gibt in meinem Leben zumindest so hin und wieder Augenblicke, wo ich sehe, dass beides stimmt. Und das finde ich total gut. Neulich hatte ich so einen, das ist auch schon 2 Wochen oder sowas her. Da ging ich an meinem geliebten Harkortsee entlang spazieren und mir ging es gerade echt nicht gut und ich dachte an so viele Sachen, die ich irgendwie verbockt habe und hatte voll das Gefühl irgendwie, dass ich super viel Sünde in meinem Leben habe und auf einmal habe ich mich total darüber gefreut, dass ich einen Erlöser habe. Und ich war so glücklich darüber, dass es egal ist, was ich mache, weil mein Jesus an meiner Seite ist und mir alles, was ich tue, super gerne vergibt und mich davon heilt und davon befreit und mich auf meinem Weg begleitet, immer mehr so zu sein wie er. Und ich glaube, das ist etwas, was ich total gerne irgendwie in der Gemeinde und in der Bewegung und über Gemeinde und Bewegung hinaus sehen möchte. Dass wir nicht irgendwie so mit Sünde umgehen müssen, dass wir sie verleugnen. Dass wir nicht irgendwie so tun müssen, als ob wir in einer Realität leben, in der wir noch nicht leben. Sondern dass wir beides ergreifen können und dass wir diesen Weg gehen können. Dass wir als Menschen total komplett werden. Und dahin kommen irgendwann, dass wir wirklich das leben, was Jesus über uns sagt, ohne den Schatten eines Zweifels. Und ich weiß nicht genau, wie viele Leute es gibt, die das schon leben. Ich glaube, so ein paar gibt es, also die zumindest weiter sind als ich. Ich kenne so ein paar Prediger, die ich gerne höre, wo ich echt das Gefühl habe, dass man es denen wirklich glauben kann. Aber ich glaube, dass es eine total attraktive Sache sein wird, wenn man da hinkommt und dass es eine große Schönheit sein kann, wenn man in beiden Sachen die Hand aufs Herz legen kann und ehrlich mit sich sein kann und es einfach merkt, dass Jesus bei uns weiter verändert und an uns arbeitet und wir immer mehr irgendwie so werden wie er. Halleluja. Ja, wenn man so eine Predigt hält, dann ist es ja klar, man hat zwei Zielgruppen. Manchmal ist es ja anders, aber hier ist es jetzt total einfach. Und wenn du jemand bist, der immer auf dieser Seelenseite vom Pferd fällt und du traust dich nicht, irgendwelche geistlichen Jobs anzunehmen, du kommst nicht in deine Berufung rein, weil du meinst, dass du so schlecht bist, dass du es nicht würdig bist, irgendetwas mit Gott zu machen oder zu erleben. Oder wenn du so jemand bist, der immer schon unter Schuldgefühlen und Komplexen gelitten hat, obwohl du den kennst, der alle Schuld vergibt, dann möchte ich dich bitten, einfach mal das anzunehmen, was Jesus über dich sagt. Und beim nächsten Mal, wenn so ein Schuldgefühl kommt, dass du dann sagst, nein, über mich steht geschrieben, Römer 8, Vers 1, es gibt keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Und dass du es dir nicht gefallen lässt, dass du so runtergedrückt wirst, sondern dass du das annimmst, was Jesus über dich sagt. Und ich glaube, dass das wirklich Veränderung bringen kann. Und die anderen Leute, die scheinen mir etwas weniger zu sein, aber die wird es ja auch geben. Wenn du so jemand bist, der immer über alles wegproklamiert und schon gar keinen kriegst Kontakt mehr zu deiner Seele hat, aber du hast auch so diese Momente, wo du nachts im Bett liegst und nicht schlafen kannst, weil du an irgendwelche Situationen denkst oder es gibt immer noch immer diese Leute, die triffst und du fährst sofort aus der Haut, was eigentlich ein totales Anzeichen dafür ist, dass noch irgendetwas unerlöst und unvergeben in dir ist. Ey, dann möchte ich dich einfach mal bitten, dich mit dem auseinanderzusetzen, was noch irgendwie in dir drin ist und Jesus dafür zu vertrauen, dass er wirklich ein Heiler ist und dass er deine Seele heilen kann. Und es ist der erste Schritt, um zur Heilung ist eigentlich zuzugeben, ja, ich bin krank, ich brauche da tatsächlich etwas, aber ich weiß auch jemanden, der es mir geben kann. Und erst wenn du dir das zugeben kannst, dann wirst du überhaupt die Möglichkeit haben, zu Jesus zu kommen und dafür zu bitten, dass er dich wiederherstellt. Hey, und dann mach das einfach mal. Dann geh nicht über diese Gefühle weg, sondern dann nimm das mal ernst und lass Jesus dich da wirklich verändern. Amen. Ja, ich würde gerne noch für euch beten oder für uns beten. Das ist ja Quatsch, ich bete ja gar nicht für euch. Wir sitzen völlig im selben Boot. Also bete ich genauso für mich mit. Und wir gucken auch gleich noch einen Film, ne? Okay, der ist auch auf Meditation angelegt. Geht eigentlich hauptsächlich um Gottes Größe und Schönheit. Aber dann denk doch mal drüber nach oder gib mal dem Heiligen Geist eine Gelegenheit, zu dir zu reden. Das ist immer besser, als selber drüber nachzudenken. Und guck mal, was er sagt. Ah, Jesus, ich sehne mich so danach, völlig ganz zu sein in dir. Und ich sehne mich echt voll danach, wie dass diese Sachen, die du über mich sagst, dass sie völlig auf emotionale Realität sind in mir. Jesus, ich danke dir für die Sachen, die ich wirklich kapiert habe, Herr. Danke, dass ich verstanden habe, dass keine Verdammnis für mich ist, Herr. Gott, danke, dass ich keine Schuldgefühle oder sonst was habe, weil ich das echt und nicht abgeben kann. Ah Gott, ich bete, dass wir alle deine Liebe viel, viel tiefer verstehen, Gott. Gott, ich bete, dass keiner von uns so ein Jammerchrist ist, der meint, mir nichts wert zu sein und nicht zu taugen. Sondern bitte ich, dass wir dein Wort annehmen. Aber ich bitte dich auch, dass wir nicht in irgendeiner komischen Lebenslüge irgendwann feststecken, ja, sondern dass wir auch immer irgendwie die Größe und den Mut haben, uns mit dem auseinanderzusetzen, was in unserem Leben schiefgelaufen ist und wo wir noch deine Heilung brauchen. Gott, ich bete, dass du ja ganz viele entspannte, reife Christen machst, Herr. Jesus, ich danke dir, dass du mit uns auf dem Weg bist. Ich bete, dass wir nicht aufhören, diesen Weg zu gehen,
sondern dass wir diesen Weg bis zu Ende gehen, Herr. Halleluja. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass wir einen Erlöser kennen. Halleluja. Ja, cool. Amen.